Japan, das sind hochtechnologisierte Grossstädte. Japan kann aber auch ganz anders. Wir räumen auf mit Vorurteil Nummer 3.
Ab auf Japan!
Das ist der Reisepodcast der japanischen Fremdenverkehrszentrale. Heute mit Lisa und Urs Krebs. Die beiden sind vor rund 6 Jahren auf Japan ausgewandert, sind dort selbstständig mit einer Campervermietung, Japan by Van, und jetzt für die Folge direkt zugeschaltet aus Osaka. Konnichiwa, willkommen Lisa und Urs.
Hallo.
Hallo, oh, danke vielmals für die Einladung.
Ich freue mich auf eine spannende Folge rund ums bisschen andere Japan. Wir fangen aber an, wie bei allen, mit 4 kurzen Fragen und 4 kurzen Antworten zum Thema Japan. Der Erste, der darf, das bist du, Urs, verliebt in Japan. Weißt du noch, wie das bei dir passiert ist?
Ich glaube, das ist das erste Mal, als ich bei auf Osaka gekommen. Ja, ich glaube, es ist das erste Mal, dass das gewusst wird, die vielen Leute, aber trotzdem sehr organisiert. Ich glaube, dann war das erste Mal essen und dann war es eigentlich passiert.
Du gibst gerade das Stichwort für die zweite Frage. Essen. Japan auf dem Teller. Lisa, dein absolutes Lieblingsessen in Japan?
Mein absolutes Lieblingsessen sind Gyoza. Das sind Dumplings, also Teigtäschchen. Meistens ist es mit Fleisch, mit Schweinefleisch und Kabbage drin. Aber es gibt mittlerweile zum Glück eine vegetarische Version oder mit Rindfleisch oder mit allem möglichen Gemüse drin, genau. Und meistens sind es angebrötelt, also brötelt, oder es gibt aber auch Suppe-Gyoza, also
Suppe-Gyoza.
Urs, dein erstes Mal in Japan, was hätte ich dort erwartet, was du so nicht erwartet hättest?
Was auch vielleicht ein bisschen ins Thema übergeht, ist, wie viel Natur das eigentlich Japan zu bieten hat, wo mir nicht bewusst war.
Vielleicht noch, um die ganze Fragerunde abschließen, Lisa, was willst du in Japan unbedingt noch erleben, was du bis jetzt noch nicht erlebt hast?
Was wir bis jetzt noch nicht geschafft haben, ist so wirklich in den Norden rauf, auf Hokkaido. Dort ist wirklich auch nochmal ganz wilde, unberührte Natur, wo man bis jetzt nur eigentlich von Fötterli und Dokus kennt. Und das würde ich sehr gerne mal am liebsten mit dem Füssli natürlich bereisen.
Ihr seid ja heute hier, um von ein bisschen anderen Japan zu erzählen. Das, was man, wie der Urs vorher schon gesagt hat, vielleicht nicht so kennt, nicht so erwartet. Von Natur- und Outdoor-Aktivitäten. Was gibt es da zu entdecken, abseits von den Grossstädten? So, gerade mal so als Hauptthema. Was hat Japan zu bieten?
Also ich denke, es hat sehr viele Wälder. Regionen zum Wandern, zum Skifahren, zum Velofahren, zum Surfen, zum Biken, sei es auf der Strasse oder neben der Strasse, Riverraften, Tauchen, so alles, was man sich eigentlich vorstellen kann.
Du hast die Wälder angesprochen, die haben ja auch ein bisschen eine andere Bedeutung für die Japaner, Lisa, als für uns Schweizer. Und zwar verbindet man die Wälder in Japan vor allem noch mit Spiritualität. Also die Wälder, die Natur wird von Göttern bewohnt. Inwiefern spürt man das, wenn man im Wald unterwegs ist?
Das merkt man, wenn man sich ein bisschen neben aussen ist, dass es so, die Wälder so dicht sind und halt wirklich unberührt, dass es fast als Mensch fast keinen Weg eigentlich durchgibt. Und das ist schon recht beeindruckend, ja.
Vieles ist ja dann auch geschützt. Ja. Kann man denn da sich überhaupt im Wald frei bewegen?
Ja, man kann schon, ja. Und es gibt aber auch, wie in der Schweiz auch gerade so ausgeschilderte Wanderwege, wo man dann aber sich auch den Weg, wo man möchte, eigentlich kann aussuchen, aber durch das die Wälder auch so dicht sind, ist es auch sowieso schon recht vorgegeben, wo man dann eigentlich durchgeht. Aber es hat jetzt nicht in dem Sinn so viele Beschränkungen, wo und wie man sich darf bewegen.
Jetzt mal abgesehen von den Einschränkungen, die einem die Natur bietet, in Form von Absperrungen, Verwucherungen. Es gibt ja auch noch andere Einschränkungen, nämlich das wilde Leben im Wald. Da hat es auch Tiere rum. Was sind da Gefahren, wenn man im Wald unterwegs ist?
Ja, ich denke, es kommt ein bisschen auf die Region drauf an, aber es hat sicher hier und da schon gewisse Tiere, sei es jetzt Bären oder Wildzäune, was hat.
Denen begegnen wir eigentlich regelmäßig.
Ja, da sind wir schon am einen oder anderen auf dem Wanderweg entgegengekommen. Schlangen hat, Affen, Genau, es hat eigentlich sehr viel, sobald es ein bisschen aus der Stadt raus ist, hat es eigentlich sehr viel Tier, wo man sonst vielleicht jetzt in der Schweiz nicht so gewohnt ist zu sehen.
Ja, und dort muss man sicher auch ein bisschen aufpassen, wo und ja,
Aber
wann das man wo angeht.
es ist eigentlich auch immer beschildert. Man weiß immer sehr genau, eigentlich, was einem könnte erwarten. Es sind dann auch Beschilderungen, oder? Wo einem dann darauf aufmerksam machen, was jetzt könnte, dass man so aufpassen soll. Oder, man sieht hier auch viele Leute beim Wandern, die in den Bärenglocken dabei haben. Oder, ja. Aber es ist eigentlich nach wie vor sehr sicher. Es ist jetzt nicht so, dass man da gerade, irgendwo in den Wäldern angegriffen wird von einem Bär.
Du hast gerade die Bärenglocke erwähnt. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das?
Es ist einfach ein Glöckchen, das sie sich einen Rucksack hängen, dass man das ein bisschen Lärm macht, dass die Bären auf bewusst sind, dass etwas rum ist und dass sie einen Bogen um einen herum machen, eigentlich.
Funktioniert denn das auch für die Schlangen und die Affen, die ihr erwähnt habt?
Wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, ob es für die Bären funktioniert, aber ja, Schlangen sind ja eher scheu, also die sind eigentlich, die nehmen ja Reis aus, wenn man in der Nähe ist. Der Affen, die sind ja meistens, ich habe jetzt das Gefühl, die Affen, die wir gesehen haben, sind jetzt auch nie aufdringlich gewesen oder so. Man kennt sie vielleicht ein bisschen von anderen südostasiatischen Ländern, wo in diesen Parks einem die Affen das Zeug entreissen, was jetzt hier ist jetzt nie annähernd irgend so etwas
Ja,
passiert.
bei der Wildsau müssen wir schon ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt gerade am Picknick ist.
Genau, ja, natürlich, es ist schlussendlich ein Tier und wenn es so ist, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ja.
Jetzt haben wir ja vorher gesagt, ihr seid schon mal so einer Wildsau oder mehreren begegnet, die da unterwegs waren. Ist es da irgendwie zu einem Zwischenfall gekommen?
Nein, und einmal sind wir wirklich um die Kurve gekommen bei einem Wanderweg und dann sind wir einfach Angesicht zu Angesicht mit einer Wildsau gestanden und dann haben wir auch kurz überlegt, was wir jetzt machen sollen, und dann umgekehrt. Und die ist mir noch länger nachgeschüttelt, du bist dann im Wald verschwunden. Aber es ist eigentlich nie, einmal haben wir so irgendwo, wo man jetzt gerade noch präsent ist, wo wir sind gelaufen und dann haben wir es auf einmal irgendwie gehört, Grund, und dann hinter der Böschung war eine ganze Familie gewesen. Und dann war es dann schon ein bisschen mummig gewesen, wenn dann die Jungen dabei sind, ist es dann nicht mehr ganz so. Muss man ein bisschen mehr aufpassen, ja.
Aber im Notfall könnte man dann eben den Rucksack dort lassen, wie wir vorher gehört haben. Dann sind sie verpflegt.
Ja, okay.
Genau, ja, das ist auch das Beste, das Essen zurückzulassen und in die andere Richtung.
Was es in Japan auch noch gibt, was man so nicht erwarten würde, weil man vielleicht Badeferien irgendwie anders plant, auf anderen bekannten Inseln. Strände, die müssen wunderbar sein, habe ich schon gehört. Was könnt ihr da aus eurer Erfahrung berichten?
Ja, es gibt ja wirklich paradiesische Strände in den verschiedensten Regionen. Und echt schön ist auch, dass es wirklich abgesehen von der Hauptsommerferien eigentlich sehr, sehr wenig Leute hat.
Die Japaner, Japanerinnen gehen eigentlich nach dem 31. August, ist der Sommer vorbei, ist die Saison vorbei und geht man nicht mehr schwimmen. Was natürlich uns entgegenkommt und den Touristen und Touristinnen, die dann halt Strand für sich haben, mehr oder weniger.
Wie ist das Beachlife, das Strandleben? Wie kann man sich das vorstellen? Also mit Kokosnussdrinks und Schirmen drinnen und so?
Ja, ich glaube sehr weniger. Also das gibt es vielleicht schon, jetzt vielleicht eher in Okinawa oder vielleicht in grösseren urbaneren Gebieten, in Tokio in der Nähe, bei Surf-Beaches. Aber grundsätzlich ist es mehr ein Familiending, wo die ganze Familie geht und halt ihr Zelt aufstellt und isst und grillt und badet. Ja.
Ja, es ist sehr entspannt. Es ist überhaupt nicht so sehen und gesehen werden, so ein Strandleben, habe ich das Gefühl.
Es ist ja auch mehr zum aktiv Ferien machen, nicht nur zum am Strand liegen, weil Japan hat da noch einiges zu bieten. Was kann man da so wassersportmäßig machen?
Angefangen vielleicht bei Tauchen, Schnorcheln, Surfen.
Rafting,
Genau.
Kanu fahren.
Ja, genau.
Ja, das sind die Möglichkeiten eigentlich fast endlos, ja.
Ja, das hat sehr viel Flüsse, hat eben, wie gesagt, natürlich sehr viel mehr. Und für je nach Region, ja, Japan hat sehr gute Bauern zum Bauernreiten da, ja.
Was machen denn die Japaner am liebsten?
Ja, grillieren am Strand.
Ja.
Also auch hier wieder der Fokus aufs Kulinarische. Das begegnet uns in dem Reisepodcast von der japanischen Fremdenverkehrszentrale immer wieder. Auf der anderen Seite von der Klimaskala haben wir ja dann auch relativ strenge Winter, viel Schnee. Was können wir uns hier darüber erzählen?
Es ist auf einmal Hokkaido und ja, die Nagano-Region, die wirklich ja, weltweit echt bekannt ist für den
Ja, die
Gletscherschnee.
japanische Alpen.
Japanische Alpen, genau.
Also es ist ein bisschen vergleichbar mit dem Schnee vielleicht wie den Rocky Mountains, wo es sehr, sehr trocken ist und enorme Schneemengen gibt. Oder das, und sehr viele unberührte Skigebiete, respektive wo keine Pisten gemacht werden absichtlich. Und darum ist Japan auch so ein Backcountry-Mekka für alle Freirider und Freirederinnen, ja.
Ist es eher etwas so für Skitourenmässig als irgendwie die, die gut präparierte Pisten suchen?
Es gibt beides. Ja, nein, es hat auch grosse Skigebiete, hauptsächlich eben auch wieder in der Region Nagano oder in Hokkaido oben, in Niseko zum Beispiel, wo grosse Skigebiete sind, wo präpariert sind, wo alles bieten, wo ein im Schweizer Skigebiet ähnlich nicht geht, in diesem Ausmaß würde ich sagen, vielleicht Skikilometer sind sicher nicht ganz so viel wie in der Schweiz.
Das ist genau das, was mich jetzt interessiert. Also wir als Schweizer, die irgendwie 1,5 Stunden haben, um ins nächste Skigebiet zu kommen, höchstens, und gute Pisten dort finden, was wäre denn der Reiz für uns, 13 Stunden fliegen, um auf eine Skipiste zu gehen?
Ja, genau. Also das eine ist natürlich der Schnee, der unterschiedlich ist im Vergleich zur Schweiz. Dann, die ganze Landschaft, das ist einfach ein ganz anderes Szenerie, schon nur mit der Natur, mit den Wäldern. Man kann auch offiziell durch die Wälder durchfahren, durch den Tiefschnee. Zum Teil fährt man auf einen Vulkan oben runter. Oder von einem aktiven Vulkan, aber ein Vulkan. Und das sind zum Teil sehr spektakuläre Szenerien, die sich, finde ich, schon allein das sich lohnt. Plus, natürlich spielt auch noch, was beim Skifahren auch wichtig ist, oder Snowboarden, die ganze kulinarische Seite am Abend. Plus, natürlich das Onsen, wo beim Skifahren genial ist.
Du hast gerade das Kulinarische angesprochen. Eben nach einem Schweizer Skitag gibt es oben in der Berghütte dann ein Fondue und jetzt nach einem japanischen Skitag eine Portion Sushi.
Ja, zum Beispiel, oder vielleicht im Winter eher ein Hotpot, ein Nabe, heisst das da, wo man mit ganz verschiedenen Zutaten, ein bisschen wie ein Fondue, aber entweder mit Fisch oder mit Fleisch, Nudeln und ganz verschiedenem Gemüse. Das ist eigentlich so das Wintergericht Nummer eins. Oder dann, wenn es ein bisschen edler sein soll, Sukiyaki oder.
Also Sukiyaki ist eigentlich ohne wie ein Topf, ein bisschen wie ein Fondue Chinoise in dem Sinne. Es ist einfach Suppe, wo Soja basiert ist, mit verschiedenen Gemüse drin.
Und vor allem das Fleisch ist dort eigentlich das Wichtigste.
Genau, so ein ganz dünnes Rindfleisch, wo man reintunkt und dann, was dazu kommt, man tut es in ein rohes Ei. Dünkeln, was dann so eine süße U gibt. Ja.
Ich habe ein bisschen Bedenken jetzt zu einem anderen Thema, nämlich, dass man auf dem Mikrofon mein Magenknurren hört, weil wenn wir noch lange darüber schwätzen, dann muss ich gleich etwas zu essen haben. Wir bleiben gleich trotzdem beim Thema Kulinarik und gehen dort über auf Shikoku, eines der Spezialgebiete, das wir heute mit euch besprechen wollen. Und zwar ist es die kleinste von den vier Hauptinseln. Ich habe gesagt, wir bleiben beim Essen. Und das muss dort offenbar anders sein als in anderen Regionen von Japan. Was und warum?
Ja, es gibt ein paar Spezialitäten von Shikoku, wo sich wirklich nur schon wegen denen allein sich lohnt, zum gehen. Zum Beispiel der Bonito-Fisch, den man vor allem in Kochi finde, also im ganzen Land, aber dort ist man natürlich besonders gut. Das ist so eine Art Thunfisch.
Ja,
Thunfisch,
Makrele.
Genau, wo man so leicht anbrätet, aber innen noch roh isst, mit einer speziellen Soße. Das ist sicher das Highlight. Oder die Udon-Nudeln, die auch sehr bekannt sind und sehr gut.
Ja, ich denke, das sind so die oben ausschwingen, die bekanntesten. Ja. Wir empfehlen es definitiv, es zu probieren.
Was unterscheidet denn die Insel sonst noch von den anderen drei grossen?
Es ist nicht so entwickelt wie die anderen Inseln. Also das heisst schon, es ist nicht so gut erschlossen, es hat nicht so Autobahnen, es hat viel weniger Bahnverbindungen, es ist sehr grün, es ist sehr dicht bewaldet. Was auf der anderen Insel, es hat doch nicht so grosse Städte wie auf der anderen Insel.
Es ist wie ein bisschen Zeit stehen geblieben vielleicht. Das ist echt so ein kleines Entschleunigungserlebnis, glaube ich. Oder auch ein bisschen authentischer und ursprünglicher einfach, als das man vielleicht sonst sieht, so auf der Hauptreiseroute.
Das hat ja immer alles Vor- und Nachteile. Vorteil ganz sicher eben entschleunigt, wie du sagst. Es ist ruhiger. Man kann das alte Japan entdecken, wo dort noch relativ gut erhalten geblieben ist. Das andere ist dann, wie bereist man denn die Insel idealerweise, wenn sie nicht ganz so gut erschlossen ist wie andere?
Ja, natürlich mit dem Auto ist das Gäbigste. Also mit dem Camper, wo jetzt natürlich mehr ins Spiel kommen. Man kann sehr flexibel auswählen, wo man hin will. Man kann Ziele erreichen, die sonst mit dem öffentlichen Verkehr fast nicht erreichbar sind oder nur schwierig. Und man kann eigentlich über sehr vielen Orten übernachten, wo man vielleicht sonst nicht so kann übernachten.
Also es ist auch möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber ja, man ist dann schon ein bisschen eingeschränkt vielleicht mit den Zielen, die man besuchen kann. Und damit mit einem Mietauto unterwegs ist, dann sind ja da eigentlich keine Grenzen gesetzt und dann kann man auch wirklich noch ein bisschen abgelegene Orte entdecken.
Was sind denn die Hotspots, die man erreichen kann oder unbedingt sollte gesehen haben, wenn man dann schon mal auf Shikoku ist?
Also ich würde sagen, das Iatal ist sicher eins der bekanntesten und auch ein sehr, sehr schönes Tal. Man kann sich viel vorstellen, es sind sehr bewaldet, tiefe Schluchten, Fluss, der sich unterdurch schlängelt, sehr unberührt Rauch, je nachdem. Ja, wunderschön, einfach Natur pur. Was man nicht da vergessen, ist sicher der Pilgerweg, den es in Shikoku gibt, mit 88 Tempeln, wo über 1000 Kilometer, ich glaube 1200 Kilometer sich streckt, wo man kann pilgern oder wo die verschiedenen Tempel verbindet. Genau.
Das mit dem Pilgerweg, das klingt unglaublich spannend, aber eben 1200 Kilometer, das ist dann nicht machbar zu Fuß, wenn man eine Woche Zeit hat. Gibt es da andere Möglichkeiten, das zu erleben?
Ja, am besten sucht man sich vielleicht eine Region aus oder gewisse Tempel, die man möchte besuchen, die zum Teil auch recht nahe beieinander liegen, sodass man dann einfach einen Teil zum Beispiel machen kann oder einfach ein, zwei Tage wandern und einfach einzelne Tempel besuchen zum Beispiel, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat. Das ist eigentlich sehr gut machbar, ja.
Was auch immer wieder ein grosses Thema ist, wenn man auf Japan geht, sind die Onsen, die berühmten Thermalbäder. Und da gibt es ein ganz Spezielles auf Shikoku.
Ja, das älteste Onsen von Japan. Das ist ein wunderschönes altes Holzgebäude. Also das Gebäude an sich ist eigentlich schon eine Reise wert. Und dort sind wir tatsächlich auch schon baden und das war ein ganz spezielles Erlebnis.
Wir haben vorher schon angesprochen, eben eine gute Möglichkeit, um das Shikoku erkunden wäre mit einem Mietauto oder dann mit einem Van. Und da sind wir gerade eigentlich bei euch im Kernthema, nämlich Japan by Van. Ihr seid selbstständig unterdessen in Japan unterwegs, vermietet ausgebaute Camper, Vans, die man mieten bei euch und sich dann auf Entdeckungstour durch Japan machen kann. Klingt für mich als Camper-Fan unglaublich spannend. Die Frage einfach die erste, die auftaucht, wenn man jetzt das möchte machen. Was braucht es denn in Japan überhaupt, dass man Auto fahren
darf? Dass man jetzt gerade, wenn man einen Schweizer Fahrausweis hat oder einen Deutschen, dann braucht es eine offizielle Übersetzung vom Führerausweis. Die lohnt sich sicher vor der Reise zu beantragen, weil das geht meistens ein, zwei Wochen, bis die parat ist. Aber wenn man die Übersetzung hat, dann kann man eigentlich bei jeder beliebigen Autovermietung ein Auto mieten und losfahren.
Einfach auf der richtigen Seite?
Genau, es ist Linksverkehr. Das ist aber also eigentlich nie ein Problem. Es braucht ein bisschen Eingewöhnungszeit am Anfang. Und wenn man von der Stadt aus startet, dann ist es relativ einfach, dem Verkehr zu folgen. Dann ist die Gefahr eigentlich nicht so gross, dass man auf der falschen Seite fährt. Genau.
Nein, und sonst, die Japaner sind eigentlich sehr rücksichtsvolle Autofahrer. Klar, es ist wie überall in der Stadt oder hier sind die Städte vielleicht noch ein bisschen grösser. Kann es vielleicht am Anfang ein bisschen viel sein, aber es ist alles super ausgeschildert. Die Schilder sind ja nicht nur auf Japanisch angeschrieben. Von dem her ist es eigentlich sehr einfach zum Fahren. Habe ich auch gefunden, als wir das erste Mal hier sind gefahren. Es ist eigentlich sehr, sehr einfach gegangen, ja.
Jetzt haben wir unseren Führerausweis auf Japanisch übersetzen lassen. Wir sind bereits im Linksverkehr eingewöhnt und kommen aus der Stadt raus. Und da meine Sorge natürlich als Autofahrer. Wie ist es mit dem Strassenzustand? Kann man das mit der Schweiz vergleichen?
Ja, definitiv. Ja, das sind sehr, sehr gute Strassen. Und eigentlich bis ins hinterste Teil sind das einwandfreie Strassenverhältnisse. Ja.
Die nächste Sorge, die wir uns machen müssen, wo kann man übernachten? Wie sieht es in Japan aus, zum Beispiel mit Campingplätzen oder Wildcampen?
Also übernachten kann man entweder auf einem Michinoeki, das sind so Rastplätze, die aber nicht an der Autobahn, sondern meistens so Nationalstrasse oder Präfekturstrasse sind. Das ist echt das, was wir auch am häufigsten nutzen. Das sind meistens so ein bisschen, ja, es hat Läden zum Beispiel mit lokalen Spezialitäten, Gemüse, Früchte, Souvenirs, einen Parkplatz, ja, Toiletten. Und dort darf man auch offiziell bleiben über Nacht. Also solange man nicht das ganze Camping-Equipment und so auspackt natürlich. Aber es ist ja recht praktisch, weil es wirklich im ganzen Land überall gibt. Dann, was man auch machen kann, ist zum Beispiel am Strand oder in den Bergen auf diesen Parkplätzen. Die sind eigentlich alle 24 Stunden offen. Da kann man rein und raus, wie man möchte. Und die sind auch den meisten Teil des Jahres gratis, außer wenn gerade Ferien sind. Ja, und Wildcampen kann man eigentlich auch. Da muss man einfach ein bisschen, ja, in gesunden Menschenverstand jetzt nicht schauen, dass es nicht irgendwie ein Privatgelände ist von jemandem. Aber auf Shikoku ist das eigentlich, ja, gibt es so viele Orte und Gebiete, die nicht so besiedelt sind, wo man sich erst da nicht so Sorgen machen muss, wo man kann halten und schlafen, wo man möchte. Genau.
Was natürlich eine klassische Variante ist, dass, wie bei uns auch, es gibt Campingplätze, wo man dann übernachten könnte. Wie sind die so ausgerüstet? Wie muss man sich das vorstellen?
Die Campingplätze, wo man mit dem Auto darf campen, die sind immer sehr gut ausgerüstet. Häufig hat es einen Unsinn in der Nähe, wo man ja eigentlich in jeden Stand gehen kann. Oder dann hat es sicher Duschen. Dann so Waschplätze, einfach wie Geschirr abwaschen. Also allermeistens sind es wirklich sehr gut ausgerüstet. Dort muss man einfach schauen, dass man ja vielleicht im Voraus online reserviert oder ja, wenn man gerade einem vorbeifährt, der einem gefällt, kann man gut auch einfach fragen und dann klappt es meistens auch.
Du schwätzt gerade von ausgebucht. Sind denn die Japaner ein Campervolk?
Ja, in den letzten zwei, drei Jahren mit Corona hat es schon nochmals ein bisschen einen Boom gegeben. Und es gibt so ein paar ganz berühmte Campingplätze, die dann schnell ausgebucht sind. Aber es konzentriert sich dann wirklich aufs Wochenende oder Viertag eigentlich. Oder wenn die JapanerInnen gerade Ferien haben. Und unter der Woche ist das eigentlich kein Problem.
Wir haben es jetzt schon ein paar Mal davon gehabt, eben von speziellen Verhaltensregeln. Gibt es so Sachen, die man beachten muss, wenn wir jetzt zum Beispiel auf einem Michinoeki oder auf einem Campingplatz unterwegs sind? Gibt es so Sachen, die man darf oder überhaupt nicht kann machen?
Ja, auf einem Michinoeki tut man sicher nicht den Grill, also sollte man vielleicht nicht den Grill auspacken und anfangen grillen. Das ist mehr einfach ein Raststopp, zum wirklich übernachten und einfach ein bisschen sein und ausruhen. Und nicht für das Campen per se. Aber sonst ist man eigentlich recht recht frei. Es gibt eigentlich nicht so strikte Regeln.
Und trotzdem, wenn ich das so sagen darf, ihr als geübte Camper, ihr habt mehr oder weniger einen Kulturschock gehabt, wo ihr gesehen habt, wie die Japaner campen. Die tun nämlich anders, als wir das gewöhnt sind. Die packen ein bisschen mehr Material ein.
Ja, genau, jedenfalls so wie sie oder wir uns gewohnt sind. Also sie hat dann sie stellen wirklich für sechs ein oder zwei Tage, wo sie halt am Wochenende oder sie in der Ferien Zeit haben, sie nehmen wirklich ein riesen Zelt mit und mit allen Gadgets, wo man sich vorstellen kann mit der Küche und also Küche im Sinne von einer Feldküche oder mit Grill und allen Essenszutaten und Gestell und halt die ganzen Sachen für Kinder und Unterhaltung. Und es ist also ich würde sagen, es ist ein sehr grosser Aufwand für die kurze Zeitspanne. Ja, vielleicht andere würden sagen, das tue ich mir jetzt nicht an für die 2 Tage.
Warum tun sich die Japaner denn das an?
Ja, sicher, weil sie auch sehr wenig Zeit haben, wo sie effektiv können entspannen können. Sehr viel am Arbeiten sind, sehr wenig Ferien haben und dann tun sie, wenn sie frei haben, dann tun sie sie voll Zeug und voll und ganz ausnutzen und das richtig zelebrieren.
Mit dem möchte ich auch bereits schon auf die letzte Frage kommen. Unsere Zeit läuft langsam ab hier im Reisepodcast von der japanischen Fremdenverkehrszentrale. Letzte Frage: Was können wir jetzt aus euren Augen von den Japanern lernen? Gerade in Hinsicht so auf Campen und unterwegs sein und Ferien machen?
Ich würde sagen, dass sie extrem gut können umschalten von Arbeit oder was auch immer sie beschäftigt in den Ferienmodus. Oder das ist zumindest das, was ich das Gefühl habe, was sie extrem gut beherrschen, dass sie sehr gut können loslassen, wenn sie die auch Zeit haben für das Loslassen. Und eben wie vorher schon ein bisschen angetönt, eben bei dem, dass sie sehr hohen Aufwand machen für die 1, 2, 3 Tage, wo sie zum Beispiel frei haben, dass sie einfach das wirklich auch in vollen Zügen geniessen und können loslassen.
Danke euch vielmals, Lisa und Urs Krebs von Japan by Van, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns einen Einblick gegeben habt in die naturbelassene Seite von Japan. Danke vielmals und man sieht sich im Leben immer zweimal oder man hört sich immer zweimal aufs nächste Mal.
Danke vielmals.
Merci vielmals.
Das waren sie, 3 Folgen lang. Tipps und Tricks für die nächste Japan-Reise. Der Reisepodcast von der japanischen Fremdenverkehrszentrale. «Ab auf Japan» heisst er. Nachhören kann man ihn selbstverständlich hier immer und immer wieder. Unterdessen gibt es weitere Tipps für die nächste Reise auf japan.travel/de.
«Ab auf Japan»